Münzrat, der Podcast. Heute mit
Raunhild.
Beruf?
Journalistin.
Heimatort?
Kopenhagen.
Stadt oder Land?
Stadt.
Paris oder Berlin?
Ja. Ach, Berlin.
Paris oder Kopenhagen?
Paris.
Oui. Leise oder laut?
Laut.
Steht da Tropfen oder mit Wumms?
Mit Wumms.
Das will ich unbedingt noch machen.
Ich will unbedingt von Kairo nach Kapstadt fahren mit dem Rad.
Das ist eine Strecke. Raunhild, aktuell, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Ja, ich habe mir gerade neuerdings ein Faltrad gekauft und das nehme ich so gerne, weil es so einen Spaß macht.
Reist du dann auch viel mit der Bahn oder?
Ja, genau. Ich nehme es mit der Bahn mit überall hin und das macht totalen Spaß. Ich habe so lange vor mich geschoben, das zu tun, und jetzt habe ich mir einfach gesagt, nee, jetzt kaufe ich eins. Habe dann auch ein halbes Jahr warten müssen, weil Lieferzeiten und so. Und jetzt kannst du überall, das ist wirklich toll, das hätte ich vor Jahren machen müssen.
Mit E oder ohne E?
Ohne E.
Okay. Besitzt du überhaupt einen Führerschein?
Ja.
Und besitzt du ein Auto?
Nee.
Ja, das ist auch kein Wunder. Du lebst in Berlin und du bist Mitgründerin von Changing Cities, einer Organisation, die ist entstanden damals aus dem Volksentscheid hervorgegangen, glaube ich, aus dem Berliner Volksentscheid. Möchtest du kurz umreißen, was ihr so tut?
Ja, ich fange wirklich mit dem Volksentscheid an, glaube ich, weil das unser Ursprung war. Also es gab in 2015 ein paar sehr frustrierte Menschen in Berlin, die auf die Straßen geguckt haben und gesagt, es passiert hier überhaupt nichts. Seit 40 Jahren, seit Jahrzehnten probieren wir in allen möglichen Gremien reinzukommen und noch mal ein bisschen. Wir müssen ein Mittel finden, um den Druck wirklich zu erhöhen, damit wir endlich mal eine fahrradfreundliche Stadt wird. Und dann haben die gesagt, wir versuchen das mit dem Volksentscheid. Super gut vorbereitet, ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann innerhalb von 3 Wochen über 100.000 Unterschriften gesammelt für ein fahrradfreundliches Berlin. Und das war natürlich so gelegt, dass es gleichzeitig mit den Wahlen in Berlin waren. Und die rot-rot-grüne Koalition hat dann gesagt, die 100.000 Unterschriften ignorieren wir lieber nicht. Und dann haben wir dann mit denen 2 Jahre lang das erste deutsche Mobilitätsgesetz verhandelt, das dann seit 2018 verabschiedet wurde. Und seitdem sind wir natürlich enorm hinterher, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird, weil das ist einer der ganz großen Probleme. Aber da kommen wir vielleicht noch später dazu. Dann haben natürlich andere Städte und Ortschaften in Deutschland uns nach Berlin geguckt und gesagt haben, wenn die das können, dann können wir auch. Und wir haben also heute 52 oder 53 Radentscheide in ganz Deutschland. Also über 1 Million Unterschriften von Menschen, die alle sagen, wir wollen bessere Radinfrastruktur, wir wollen sichere Straßen haben, wir wollen auch besseren Fußverkehr haben. Das hat sich auch ausgeweitet im Laufe der Zeit. Am Anfang war unser Fokus sehr auf den Radverkehr, aber man merkt, wenn man sich da rein vertieft in dem Thema, das reicht noch nicht mit Radverkehr. Wir brauchen sowohl ÖPNV als auch Fuß mit dabei. Und dann haben wir in Berlin vor 2,5 Jahren, weil wir gemerkt haben, es geht nicht richtig voran, wir müssen noch mal ein bisschen den Druck erhöhen, die Kiezblock-Kampagne gestartet. Ein Kiezblock ist ein verkehrsberuhigtes Wohnviertel, wo der kein Durchgangsverkehr mehr durchfährt. Und das schlug ein wie eine Bombe. Wir haben 63 Initiativen in Berlin im Moment, 28 davon sind schon beschlossen, umgesetzt noch lange nicht, aber beschlossen ist ja auch mal ein Weg in die richtige Richtung. Und da sind wir gerade dabei, das hoch zu skalieren und bundesweit auszurollen. Weil wir denken, das wollen bestimmt nicht nur die Berlinerinnen, sondern das wollen auch andere.
Seid ihr dann auch Ansprechpartner für andere Städte? Also kommen die auf euch zu? Sind sie damals auf euch zugekommen, ihr als Vorreiter?
Ja, vor allem am Anfang. Jetzt ist es inzwischen so, dass jeder von jedem lernt sozusagen. Also das hat sich enorm verselbstständigt. Aber wir haben natürlich am Anfang sehr viele so Workshops gemacht und wie geht das und worauf muss ich achten, was ist mit der Öffentlichkeitsarbeit, wie rede ich mit Politikerinnen und so weiter und so fort. Wir treffen uns auch regelmäßig, wir haben ein Verband sozusagen gegründet, Bundesrat nennen wir uns, also Bund der deutschen Radentscheide sozusagen. Und da treffen wir uns auch regelmäßig und versuchen, Sachen zu besprechen, weil eine Sache ist, beim Radverkehr ist es ja immer sehr lokal. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Die Leute wollen eben in Aachen, dass dort vor Ort, vor ihrer Haustür, wirklich gute Radinfrastruktur entsteht. Aber viele von den Hürden, die wir erleben, sind halt nicht lokal, kommunal zu lösen, sondern tatsächlich auf Landes- bzw. auf Bundesebene. Und dafür versuchen wir halt auch zunehmend, da, dass wir mit reinkommen in den Verhandlungen über StVO-Reformen, über Straßenverkehrsrecht und so weiter. Bundesmobilitätsgesetz, da sind wir auch aktiv mit drin. Also da ist auch sehr viel zu tun.
Ihr sitzt direkt vor Ort. Es tut sich jetzt auch was in Sachen Lobbyarbeit, man merkt es. Aber stellt ihr in der Politik und auch in der Bevölkerung so ein wachsendes Bewusstsein für das Thema dar und auch eine wachsende Offenheit und einen Willen? Das ist ja, der politische Wille ist ja das eigentlich Entscheidende, oder?
Also ich finde, der Diskurs bewegt sich unglaublich weit, also hat sich sehr weit bewegt in den letzten Jahren. Wenn wir vor 5 Jahren über Autobahn, Sinn und Verstand von Autobahn geredet hätten, dann wären wir als wahnsinnig radikale Aktivisten irgendwie abgestempelt worden. Heute ist es etwas, worüber wir tatsächlich reden. Es ist etwas, was man in den Zeitungen lesen kann. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie weit wir gekommen sind. Man merkt es nicht so richtig, man vergisst es oft. Auf der Straße ist auch relativ wenig zu sehen, aber der Diskurs, der hat sich unglaublich weit bewegt.
Inwieweit pflegt ihr dann Kontakt zu den anderen Organisationen und Verbänden, vielleicht auch zu Herstellern?
Ja, also wir haben natürlich mit allen, also das 9-Euro-Ticket ist zum Beispiel ein super Beispiel. Da haben wir ganz schnell viele Organisationen und Verbände zusammengefunden und gesagt, ey, wir müssen jetzt hier Druck machen. Wir müssen gemeinsam gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, der Politik mitzuteilen, dass dieses 9-Euro-Wunder, das niemand von uns erwartet hat, tatsächlich auch weitergeht. Und das ist eine Riesenzusammenarbeit. Also da sind wir mit sehr vielen Leuten immer in Kontakt und überlegen, wie wir strategisch vorangehen können oder ob wir gemeinsam gegen irgendwas klagen oder wie wir da am besten rangehen, um wirklich auch die Politik zu bewegen. Weil da hapert es ja immer noch leider sehr viel.
Es klingt tatsächlich so ein bisschen nach so einem Grassroots-Aktivismus, also so hier in meinem Kiez, ich fange vor der Haustür an, bis hin in die politische Führungsebene in Berlin. Ja. Täuscht es oder ist das jetzt tatsächlich, hat sich so radikal entwickelt?
Wir haben das von Anfang an immer die Verkehrswende von unten genannt, weil wir gespürt haben, dass die Menschen tatsächlich, also vor allem in den Städten, ist es ausgeprägt, viel, viel weiter sind als die Politik. Die haben keine Lust auf den Stau mehr. Die haben keine Lust auf diese Parkplätze, die überall sind. Die haben auch keine Lust, stundenlang Parkplatz zu suchen. Die wollen mit ihren Kindern mit dem Rad zur Schule fahren. Aber das geht nicht. Das geht alles nicht. Und das ist das, was wir in unserer alltäglichen Arbeit erleben mit den ganzen Aktivistinnen. Da ist ein unglaubliches Bedürfnis und Sehnsucht nach einer anderen Stadt, die einfach gesünder sind für uns alle, die ruhiger ist, die, wo wir besser miteinander klarkommen, wo das nicht immer diesen Stress ist, das merkt man enorm stark.
Da möchte ich jetzt gerade mal einhaken, weil ich das sehr interessant finde. Du baust also jetzt nicht diese Front auf Fuß- und Radverkehr versus Autoverkehr, sondern du sagst, es gibt ganz viele Autofahrer, die eigentlich umsteigen möchten auf das Fahrrad, auf den Fußverkehr, primär auch Fahrrad, aber sich nicht trauen, weil die Bedrohung zu groß ist, wenn man mal diese Schachtel, diese Blechdose verlässt und dem ausgesetzt ist, was an Verkehr da ist.
Ja. Viele trauen sich nicht. Also wir wissen ja, Sicherheit ist das absolut Entscheidende. Die Leute setzen sich nicht aufs Rad, weil es ist ihnen einfach zu unsicher. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, das kennt man ja, in den Städten, ihr Auto steht nur rum. Die haben zwar ein Auto, fahren aber eigentlich mit dem Rad oder mit der Bahn, wie auch immer, zur Arbeit und zurück oder Freunde besuchen, weil es total unpraktisch ist mit dem Auto. Das wird vielleicht für den Waldspaziergang am Sonntag genutzt, ein bisschen rausfahren so, aber sonst steht es eigentlich rum und dann hat man immer, oh Gott, wo habe ich mein Auto geparkt? Das hört man dann immer. Die wissen es gar nicht mehr, weil es so lange her ist. Und diese Menschen, die sind eigentlich so das, was wir immer die low-hanging fruits nennen. Das sind Menschen, die eigentlich nicht auf ihr Auto angewiesen sind. Es ist total angenehm, es ist super praktisch, dass es einfach rumsteht, das kostet auch nicht so viel. Aber ich denke, mit diesen Menschen, wenn wir mit denen, das ist auch ein Versuch, mit denen in Kontakt zu kommen und denen auch zu zeigen, was es alles bedeutet für sie, wenn sie diese Last, weil das ist ja das, was viele dann beschreiben, ist tatsächlich eine Last, die vom Schulter fällt, wenn man das Auto nicht mehr hat, weil man muss nicht mehr dran denken. Man kann ganz anders und wenn es regnet, dann nehme ich ein Taxi. Das kostet nichts im Vergleich zu das, was mir das Auto monatlich kostet, ohne dass ich das so richtig mitkriege, weil Steuer, Versicherung, alles so. Also da ist noch sehr viel Potenzial.
Ich habe jetzt gerade eben von einer Entwicklung in Startups gehört, die auch in diesem M-Cube-Cluster sind. Das ist ein Abzweig-Cluster der Technischen Universität München. Und die entwickeln tatsächlich so eine Art Google Maps-Format, einen Rechner, der genau deine Strecke darstellt, wie viel kostet es dich passiv wie aktiv, also jetzt nicht nur, was du an Benzin, sondern dann wird natürlich auch noch eingerechnet Steuer, alles, was du gerade aufgezählt hast, Versicherung etc. pp. Und Anschaffung. Was zahle ich eigentlich für diesen Weg als Fußgänger? Was zahle ich als Fahrradfahrer? Was zahle ich als Autofahrer? Vielleicht auch die Option dann, wenn man es ganz bequem haben möchte, Taxi. Und das führt, glaube ich, ganz, ganz deutlich vor Augen, wie unfassbar teuer das Auto eigentlich ist. Und tatsächlich, ich meine, der Weg in den Minimalismus oder in die Befreiung von Besitz ist bei einigen sicherlich gegeben. Also das ist ja so ein Trend auch in unserer Zeit. Aber vielleicht eben noch nicht bei der Masse angekommen, wo der Konsum ja sicherlich noch an erster Stelle auch steht.
Ja, Konsum, aber auch Status, ne? Also wir haben ja unser Status sehr eng mit dem Auto verbunden. Ne? Das sieht man ja auch, die werden größer und größer. Also da muss mehr und mehr her, um diesen Status nochmal nachzuweisen. Es reicht nicht nur ein Auto zu haben, sondern ich muss eine haben und mein Mann muss auch einen haben und meine Kinder am liebsten auch schon. Um zu zeigen, dass wir auch was wert sind und was können, dass wir es hingekriegt haben. Und das, dieser psychologische Verbindung mit dem Status und der Identität, das ist ein großer Knoten, den wir noch nicht so richtig aufgeschlüsselt haben. Also das ist noch ganz schwer. Deswegen glaube ich daran, also da merken wir auch, wie da kommt auch die ganze Aggressivität her. Weil das ist nicht nur ein Angriff auf ein Verkehrsmittel. Ich meine, mein Gott, ne? Ich bewege mich von A bis B, da muss ich mich nicht so sehr identifizieren. Aber das tun eben manche Menschen und die empfinden das als einen persönlichen Angriff auf ihr Leben, wenn man über das Auto redet, gar nicht über ihr Auto. Das muss ja gar nicht sein.
Ja, aber da möchte ich auch wiederum einhaken, weil die Psychologie ist das, was mir immer sehr, sehr stark fehlt, gerade in auch in politischen Debatten, wo ich manchmal denke, wer hat hier ein Völkerverständnis oder ein Verständnis von dem, was in der Bevölkerung passiert. Ihr proklamiert unter anderem auch den Begriff der feministischen Radpolitik. Möchtest du kurz erklären, weil das wird jetzt gleich wieder einige die Haare aufstellen und das ist auch schnell passiert. Möchtest du kurz erklären, was ihr damit meint, damit wir hier gleich mal das Feuer wieder ein bisschen unter Kontrolle bekommen?
Ja, also ich verweise dann immer auf die feministische Außenpolitik, weil das ist etwas, was viele Menschen kennen. Das ist eben eine Herangehensweise, ursprünglich aus Schweden entwickelt, wo man sagt, es geht nicht nur darum, die Machtzentren zu definieren und zu gucken, wie wir irgendwie mit denen gut verhandeln können, sondern Außenpolitik ist, dass wir alle berücksichtigen. Also wir müssen immer alle mitdenken, wer sind die Leidtragende, wer sind die Gewinner und Gewinnerinnen von verschiedenen Konflikten. Und wenn wir dann das übertragen auf die Mobilitätspolitik, ist es eben nicht nur, dass wir nur Frauen haben wollen, die Fahrrad fahren oder irgend sowas, sondern es geht darum, dass wir alle in den Blick nehmen wollen. Also wir müssen die Bedürfnisse aller bedenken, wenn wir über Mobilität reden. Wir wissen ja, in den letzten 70, 80 Jahren ist das Auto, hat das große Glück gehabt, dass es nur gefördert wurde, wo es überhaupt ging. Wer mit dem Auto gefahren ist und heute fährt immer noch, kommt überall hin. Das sind Straßenschilder, ich kann tanken, ich habe überall Wege und ich habe gar kein Problem, mich fortzubewegen. Wenn man heute mit dem Rad zum Beispiel unterwegs ist, fast egal, wo es ist, wir kennen das, plötzlich hört der Radweg auf und was mache ich dann? Und da ist es, dass wir sagen, wir müssen gucken, dass wir die Mobilitätsbedürfnisse aller Menschen in den Blick nehmen und gucken, dass wir die auch dann gleichberechtigter lösen, als es im Moment der Fall ist. Das heißt auch in Berlin, ich möchte nicht im Rollstuhl sitzen in Berlin. Das ist, die Fußwege sind so schlecht, da kannst du nicht rollen.
Und du kommst auch nicht in München im Rollstuhl sitzen.
Nein, ich möchte wahrscheinlich nirgendwo, aber ich will das nur. Ich komme an den Ecken nicht, weil die zugeparkt sind. Und das sind so, das ist das, was wir mit Feminismus meinen. Nicht unbedingt Frauen, aber dass wir alle Personen in den Blick nehmen. Alle Personengruppen, die irgendwie Mobilitätsbedarf haben. Und das sind ja im Prinzip alle, von Kindern bis Alten.
Der integrative Blick.
Genau. Ja, und das ist das, was...
Absolut. Ich meine, wer kann da nicht bei dir sein, bis auf ein paar Radikale? Und wir wissen, jede Transformation braucht auch seine starken Narrative und neue Narrative. Geschichten prägen unser Selbstverständnis. Sie prägen unser Verständnis von der Welt, von unserer Lebenswelt, von unserem Lebensraum. Aber für mich ist dieser Begriff so ein bisschen problematisch, weil ich nicht weiß, ob es das richtige Narrativ ist, ob es nicht irgendwie vom Überbau her auch zu fordernd ist. Also ich glaube, in Skandinavien funktioniert so etwas ein bisschen einfacher. Aber bei uns ist, glaube ich, dieser Begriff auch sehr, sehr stark behaftet und wird sofort wieder als Affront oder als Attacke auf das männliche Geschlecht wahrgenommen. Wobei wir schon auch sehen müssen, es ist einfach eine männlich geprägte Raumordnung, die wir hier haben, von Männern, für Männer sicherlich angelegt, was jetzt nicht bedeutet, dass Männer nicht auf das Fahrrad umsteigen wollen und nicht genau diesen integrativen Aspekt auch fördern. Und es gibt eben leider sehr, sehr viele, die das Wort unfassbar triggert. Deswegen so ein bisschen die Frage, ob man damit die Menschen auch überfordert und ob man vielleicht auf eine integrative Radpolitik eher gehen sollte, eine allumfassende, weil Kinder, also ganz schlimm, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Bei uns war das Fahrrad das Nummer-1-Gerät schlechthin. Wenn man Fahrrad fahren konnte, hatte man Freiraum, man hatte Unabhängigkeit, man konnte sein Selbstbewusstsein, man konnte Abenteuer erleben, irgendwie Dinge entdecken, selbstständig. Das wird den Kindern allen genommen. Es ist heutzutage schon auf dem Land so, dass man teilweise nicht mehr so gut zum Fahrradfahren kommt, weil die Autos vorbeischeppern. Also für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt, auch für die Förderung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, damit die Kinder endlich wegkommen von ihren Helikoptereltern.
Kurz mal noch zurück. Also es ist, man glaubt es nicht, aber es gibt ja eine große Entwicklung jetzt Richtung E-Autos. Da werden ja tausende neue Modelle gebaut und keiner von diesen Modellen weltweit ist für Behinderten gebaut. Das gibt es noch nicht. Und da sieht man genau diesen fehlenden Blick. Genau das, wo man merkt, aha, sollen Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, die sollen also mit Verbrennern weiterfahren oder wie? Also wie soll das funktionieren? Das ist genau diese Punkte, was ich wirklich wichtig finde, dass wir uns damit beschäftigen. Weil das zeigt, auch wenn wir das gar nicht wollen, wir stecken in ein Narrativ drin, das bestimmte blinde Flecke einfach zulässt. Und wir müssen diese blinde Flecke einfach benennen und das auch ändern.
In so Aha-Momenten auch. Also es ist ja wirklich eine Selbstverständlichkeit, die wir einfach so hinnehmen, ohne es wahrscheinlich bewusst zu reflektieren. Und diese Aha-Momente. Aber wie macht ihr das? Also wie zeigt ihr auf, Mensch, so könnte die Stadt aussehen? Und schreckt dadurch weniger die Autofahrer ab, die Angst um ihre Parkplätze haben, sondern inspiriert Menschen, umzudenken, vielleicht mitzumachen, zu agieren und einzufordern. Um das geht es ja auch schließlich und endlich.
Also unser Versuch ist immer, dass wir die quasi das positive Vorbild vor uns schieben die ganze Zeit. Also das war mit dem Radfahren so, wo wir eben sagen, wir können eine Stadt kriegen, die lebenswerter ist, die ruhiger ist, wo die Luft besser ist, wo auch Platz ist für viel mehr Menschen als heute. Und für die, die dann Auto fahren, haben dann auch plötzlich mehr Platz, natürlich, wenn da weniger mit dem Auto unterwegs sind. Oder wir machen das mit den Kiezblocks, wo wir sagen, guck mal, was passieren würde, wenn ihr hier in eurem Wohnviertel den Durchgangsverkehr rauskriegen würden. Dieser Verkehr, der nicht zu euch will, der hat mit euch nichts zu tun, die brettern nur hier durch, weil die Schleichwege suchen, weil es woanders voll ist. Was passiert, wenn ihr das wegkriegt? Und dann merken die Leute plötzlich, und das ist ja das, was so spannend ist, dann fangen die Menschen, und das sind nicht Aktivistinnen oder Leute, die jahrelang in irgendwelche Verbände gearbeitet haben, das sind einfach Menschen, die irgendwo wohnen und sich plötzlich Gedanken machen, was können wir eigentlich mit unserem Viertel machen? Wie können wir hier an diesem Platz, wollen wir da was machen? Oder wie wäre es, wenn da die Kinder, wenn wir das erweitern auf dem Gehweg für die Kinder, dass sie besser morgens zur Schule kommen? Oder wo sind die Probleme? Wo gehen die Hunde? Haben die Hundebesitzerinnen überhaupt Platz? Müssen wir da noch mehr irgendwo eine Ecke finden extra für sie? Das wissen die Menschen ja, da wo sie wohnen. Die kennen ja ihr Viertel. Und diese Motivation ist so viel stärker und interessanter als schafft euer Auto ab.
Wie groß sind diese Kiezblocks?
Das ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es so, man muss so ein Viertel definieren, wo man ungefähr sagt, drumherum sind Hauptstraßen oder eine S-Bahn oder ein Park oder so. Also das ist so eine, es gibt keine Definition, aber das ist so ein Viertel, die Leute wissen es auch. Also das ist meistens gar kein Problem. Das ist, die wissen so, ja, bis daher, bis zum Tunnel geht es bei uns. Okay. Und dann auf der anderen Seite von Tunnel, da wohnen andere Menschen. Ne? und ja, aber das ist gar,
aber es meistens ist jetzt nicht gar kein so, Problem. Wirklich vorgefertigter Superblock, wie man es jetzt auch kennt, mit diesen 15 Minuten Erreichbarkeit, sondern das ist mehr so eine generisch natürliche Entwicklung des Kiezblocks. Mhm, okay,
genau,
verstehe. Und wie geht ihr dann auf die Menschen zu? Also habt ihr Stände vor Ort oder sprecht ihr die direkt an im Park?
Ja, also wir machen, wir können natürlich nicht alle ansprechen. Es sind auch Tausende von Aktivistinnen, die ich überhaupt nicht kenne, die gerade jetzt sitzen oder irgendwas tun, um ihr Wohnfeld zu verbessern. Also wir machen Aktionen auf der Straße erstmal, die dann reflektiert werden in den Medien und dann mit die Leute überhaupt erfahren, okay, es gibt eine Kiezblock-Kampagne, wir können da Teil sein. Und was wir sehen, ist, dass in fast jedem Viertel, ist wirklich absurd, gibt es Menschen, das kann alles von Priester sein zum Eltern von der Kita oder irgendwie, die sich damit auseinandersetzen seit Jahren, wie kriegen wir irgendwie hin, dass unser Stadtviertel ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen freundlicher, ein bisschen sicherer. Das gibt es fast in jedem Stadtviertel. Und diese Menschen anzusprechen, da muss man nur laut genug sein, dass sie überhaupt entdecken, dass es uns gibt. Und die schließen sich dann an, melden sich, können wir bitte bei euch mit unterkommen. Wir haben dann auch so eine Art How-to-Kids-Blog, nennen wir das, also eine kleine Anleitung, was man machen muss, wie man da rangeht, mit allen Hilfestellungen. Und wir stehen natürlich auch selber bereit und per Telefon und können helfen oder wenn da irgendwas ist. Also unsere Aufgabe ist quasi, anderen Menschen zu ermöglichen, dass sie das selber ihre Ort, also ihre Straßen vor Ort drehen können.
Und die haben dann ein schlüssiges Konzept ausgearbeitet? Machen die das dann selbst und reichen das dann ein bei der Stadt und sagen, wir möchten gerne? Und das ist dann auch durchgegangen. Das ist jetzt nicht nur im Sommer. Wir haben so Sommerstraßen zum Beispiel in München. Ah ja, okay.
Nee, das ist durchgängig.
Bei uns in München dann zum kleiner Traum, diese Sommerstraßen sind zum Teil ganz mini, kleine Einbahnstraßen, Sackgassen, die irgendwie gesperrt werden und plötzlich, wirklich einen Tag später, steht schon der Basketballkorb da, die Straßen sind vollgemalt, die Kinder sind unterwegs, die Leute bringen ihre Stühle raus und man denkt sich nur, mein Gott, so sollte es sein. Was hörst du so für Vorschläge von den Leuten? Was wünschen die sich für ihre Kieze?
Das ist alles Mögliches. Also das ist wirklich von Ponyhof bis zum... Oh, wow. Wir hatten mal ein Kind, das fand ich so toll. Die, die wohnten am Platz und die haben gemeint, die hätten gern aus ihrem zweiten Stock so eine Wasserrutsche runter.
Natürlich.
Auf dem Platz, der Auto befreit wäre.
Aus dem Badezimmer.
Das fanden sie am besten. Und das geht ja, also ich meine, da sind ja wirklich gar nichts, das sind ja wirklich nur die Fantasie setzt da die Grenzen für das, was wir machen. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich nochmal kurz einhaken muss. Du hast gerade gesagt, dann sperren die Straßen. Wir sagen, wir öffnen die Straßen. Mhm. Wir öffnen die Straßen für die Menschen.
Auch hier wieder das Narrativ umgekehrt.
Das ist auch wieder das Narrativ, das Drehen. Wir sperren tun wir für Autos, aber wir öffnen für alle anderen. Und ich glaube, das ist, da müssen wir auch hin, dass wir dieses, dass wir auch das Wording hinkriegen, das Framing, dass wir haben diese blinden Flecken. Wir reden von Sperren und eigentlich meinen wir nicht Sperren. Wir meinen nur, die Autos sollen nicht hier sein, aber alle anderen schon. Mhm. Und ja, das ist wichtig, dass wir da hinkommen. Es ist enorm schwer.
Dieses positive Besetzen auch der Sprache und des gesamten Konzepts, um Menschen abzuholen. Superschön. Gibt es sonst noch Beispiele, die dich auch vielleicht auf nationaler Ebene beeindruckt haben?
Ja, also ich meine, die Radentscheidbewegung ist unglaublich, was da Leute auf die Beine kriegen. Also Bayern ist ja jetzt das letzte Beispiel. Oder wir hatten Hessen war das letzte
Bayern Wochenende? Bayern darf man noch unterschreiben. Also ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Aber bitte, falls ihr noch in Bayern lebt, noch nicht getan haben solltet, informiert euch. Sucht eine Sammelliste und tragt euch ein.
Ja, genau. Wir hatten ja in Hessen letzte Woche oder vor zwei Wochen eine Riesendemo auf der Autobahn, wo sie auch die Unterschriften abgegeben haben für Verkehrswende in Hessen. Also da ist schon unglaublich viel. Also die Leute sind so motiviert, auch frustriert, weil es langsam geht, aber es werden mehr und mehr Leute, die sich tatsächlich dafür einsetzen und das auch wollen. Also das ist nicht so. Ich glaube, die Gegner und Gegnerinnen werden halt lauter und lauter, je mehr der Konsens dreht. Das ist klar, weil so ist es halt nun mal. Ne? Wenn du merkst, oh Gott, jetzt fliegen mir da alles davon, dann musst du wirklich auch gucken, dass du echt laut wirst. Aber ich sehe das in der Tat, dass es... Ich glaube, niemand denkt, dass wir in der Zukunft mehr Autos haben werden, dass wir weniger mit der Bahn fahren. Also das ist vorbei. Mhm. Es ist noch nicht umgesetzt, klar, aber die Ziele und die Richtung, die ist schon da.
Unaufhaltsam, hoffentlich. Aber gibt es irgendwelche Umsetzungen, die du schon gesehen hast, wo du sagst, ach Mensch, ich meine, du bist gebürtige Kopenhagenerin, glaube ich.
Ja.
Vorhin hast du mich verwundert, dass du Paris, Kopenhagen vorziehen würdest. Tatsächlich, warum?
Ich war in Paris. Kopenhagen ist auch toll, so ist es nicht. Aber ich war in Paris und da ist halt so wahnsinnig viel passiert. Deswegen habe ich Paris gesagt. Okay. Weil dieser Wandel, die dort stattfindet, das ist alles Kraut und Rüben. Also ich bin da auch mit dem Rad gefahren. Und es ist nicht einheitlich und man fährt und dann hört auch der Radweg auf, weil die mitten am Bauen sind. Und es ist alles nicht, also ja, aber da ist ein unglaublicher Zug drin und das merkt man halt. Du merkst, wie viele Menschen da rumfahren, was das für die Stadt bedeutet. Und deswegen, das bewundere ich enorm im Moment. Also Kopenhagen schön, aber die haben es halt auch seit 40, 50 Jahren gemacht.
Ja, es ist eine Tradition. Aber wie kommt es, dass Kopenhagen, also du jetzt als gebürtige Kopenhagenerin, wie kommt es, dass Kopenhagen schon damals, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass seit 70, 80 Jahren die Städte für Autofahrer gebaut wurden. Wieso nicht Kopenhagen?
Aus Geldgründen. Man hat in den 60er, 70er Jahren einfach geguckt und gesagt, die Gesundheitskosten aufgrund des Autoverkehrs sind zu hoch. Die müssen wir irgendwie runterkriegen.
Ach, okay.
Und das Beste und Schnellste war, die Stadt auch fahrradfreundlich zu machen. Das war also reine Wirtschaft.
Kopenhagen setzt auf Radfahrer aus finanziellen Gründen. Jetzt haben wir die Schlagzeile.
Ja.
Und jetzt lassen sie sich dafür feiern. Für die billige Variante. Nein, aber das ist ja faszinierend. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Man hat dann gleich im Hintergrund ideologische
Nee.
Schöne
das Geld.
Gründe, das Geld.
Das war ganz einfach das Geld.
Aber die das haben ist gesehen. Ja eigentlich auch ein guter Grund. Natürlich haben wir hier eine Lobby, die sehr viel Geld hat und sehr viel Macht, aber auch sehr, sehr viel Geld kostet und verpulvert und unsere Gesundheit aufs Spiel setzt. In den unterschiedlichsten Belangen. Mhm. Deshalb, ja, also ich denke, Paris ist natürlich jetzt gerade für uns so eine Initialzündung auch zu sehen, was in kürzester Zeit und eben eure Argumente auch bestätigend, ja. Die Menschen würden aufs Fahrrad steigen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Ich glaube, das ist das gerade, was man in Paris sieht. Die Menschen sind ausgedurstet nach Optionen, sie wollen umsteigen, sie brauchen nur die Möglichkeit, die richtige Infrastruktur dazu. Okay. Ich habe noch ein paar Tipps, die ich von dir abverlangen möchte. Zum einen zum Thema Berlin, aber zum anderen auch noch, ihr habt noch eine Plattform geschaffen, die ich super finde. Fahrrad-initiativen.de. Ist das richtig? Ich kann es auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und dort sammelt ihr alle möglichen Initiativen und Organisationen deutschlandweit. Ich glaube, man kann sich einfach eintragen, oder?
Genau.
Hast du da Lieblingsprojekte, Initiativen oder sagst du generell einfach durchschauen
nach? Nee, es ist einfach toll. Also jeder, der irgendwie im Fahrradbereich aktiv ist in Deutschland, soll sich auf jeden Fall da melden, weil da findet man. Da kann man nämlich gut suchen und sich auch vernetzen und so. Was wir gerade machen, was sehr viel Spaß macht, ist, wir haben ein paar Journalistinnen, die haben angefragt, ach, können wir nicht was dazu schreiben? Irgendwie, das wäre so toll, da gibt es ja so vieles. Und da versuchen wir tatsächlich jetzt international so Best-of-Beispiele zu finden, Best Practices. Und die recherchieren und da Interviews zu führen mit den Menschen, die vor Ort, also auch eben nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb. Und das ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht. Also man lernt plötzlich, Gott, oh Gott.
Wir sind dankbare Abnehmer für jegliche Tipps. Also wenn ihr spannende Projekte, Interviewpartner, wir unterstützen euch gerne mit einem Rad und berichten aus der Hand aus. Also das klingt super. Ich fand jetzt auch bei fahrrad-initiativen.de ganz toll, dass dort die ganze jegliche Sharing-Cargo-Stadt-Option aufgelistet war. Also von A bis Z wirklich die kleinen Initiativen, wenn man irgendwo hinzieht oder gar nicht weiß, dass in seiner Stadt so ein Angebot herrscht. Oder das.
Ja, unser Ziel war auch, das ist noch nicht ganz, ich weiß nicht, sowas hört nie auf oder hat nie ein Ende, so eine Art Experten Gremium ist zu viel gesagt, aber Experten zu sammeln in dem Bereich und Expertinnen natürlich, so dass man auch für Journalisten und für andere Menschen, die eher aus dem Fachlichen kommt, da hingehen können und sagen, okay, ich brauche jetzt jemanden, der viel weiß über Lärmbelästigung in Städten. Ne? Und dass man dann so auch quasi so einen Expertenpool hat.
Macht unsere Arbeit, Raunheld, super.
Ja.
Wir recherchieren in jegliche Richtungen. Es ist wirklich, also ich habe es mir gestern wieder gedacht, dass man so, also auch in meinem hohen Alter, nochmal so tief eintauchen kann in eine Materie und sich so verlieren kann und so viel dazu lernen kann in kürzester Zeit, weil wenn man sich einmal hier reinklickt, einmal dort reinhört, einmal da reinliest, es ist ja wirklich, wie so ist, ein Fass ohne Boden. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, Lärm ist zum Beispiel ein Thema in unserer Gesellschaft vollkommen unterschätzt, wirklich. Die Menschen beschweren sich über Kinder, die auf dem Spielplatz Fußball spielen, während die LKWs an ihrem Rücken vorbeidonnern. Also diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein da umzulenken und zu schärfen. Und das funktioniert auch wahnsinnig gut durch Wissenschaft, ja, und das zu beweisen, um darauf erstmal hinzuweisen. Und nicht irgendwie, jetzt kommen die E-Autos, oh Gott, wie gefährlich, man hört sie nicht. Es ist auch irgendwie, ja, aber Lärm schadet deiner Gesundheit halt auch, auch wenn es dir nicht vielleicht bewusst ist. Noch eine Tipp-Anzapffrage. Berlin. Ich komme nach Berlin als Bayerin, ganz naiv, wie ich so bin als Bayerin, und möchte gerne mit dem Rad durch Berlin. Wo würdest du mich hinschicken?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, ich würde dich ins Gleisdreieckpark schicken. Das ist ein relativ neuer Park. Da fängt der Leipziger Radweg an. Und den kann man eine ganz ziemlich weit, also ich glaube fast 10 Kilometer durch Berlin Richtung Nord-Süd fahren. Und da fährt man tatsächlich wirklich quer durch die Stadt, fast ohne Autos. Das macht Spaß. Also das ist für eine, vor allem wenn man Lust hat, mal eine schnelle Tour zu machen, kann das echt Spaß machen. Das ist auch eine Strecke, wo unglaublich viele Pendlerinnen morgens unterwegs sind. Da würde ich vielleicht nicht hinfahren, also zu dem Zeitpunkt oder nachmittags, weil da es wird wirklich benutzt von sehr vielen. Was natürlich auch immer Spaß macht, weil es skurril ist, die Mauerroute. 160 Kilometer um Berlin, da muss man vielleicht ein paar Tage einplanen. Aber das ist, da erlebt man einfach unglaublich viel. Das sind auch keine guten Wege. Leider, da ist noch was, da ist noch viel zu tun. Aber das ist etwas, was ich nach wie vor finde, das macht einfach Spaß. Das ist eine ganz skurrile Sache, dass man da wirklich der Mauer entlang einmal um die Stadt fahren kann.
Ich werde bei dir anklopfen und sagen, Raunhild, eine persönliche Stadtführung mit allem drum und dran. Fangen wir an mit den 10 Kilometer zwischen Rhein-Main-Kern, ein Kaffee dort, ein bisschen was zu essen da. Und ich glaube, wir haben ein bisschen was zu bequatschen auch noch. Raunhild, wie schaut denn deine Vision der Stadtmobilität in 5 Jahren aus?
Oh, 5 Jahren, das ist nicht lange.
Wir haben nicht mehr so lange, Raunhild.
Nee,
wir müssen Gas geben.
Wir haben überhaupt nicht mehr. Wir haben ja gerade.
Nein, vielleicht ist es genau in 5 Jahren ja so ein Prozess, aber ich glaube, 5 Jahre ist für viele so greifbar und 10 Jahre sind so eine Dekade und vielleicht lässt sich dann doch was sehen in 5 Jahren. Schau nach Berlin, nach Paris.
Ja, es ließe sich viel machen, aber ich sehe das tatsächlich nicht. Also ich befürchte, was in 5 Jahren passieren muss, muss im Prinzip heute entschieden werden. Und heute werden gar nichts entschieden. Also Herr Wissing hat eigentlich gar nichts entschieden, was irgendwie vorteilhaft wäre für die Mobilität, weder auf dem Land noch in der Stadt oder in den Städten. Also insofern würde ich sagen, in 5 Jahren sieht es nicht viel anders aus als heute.
Kiezblocks?
Ja, wir werden viele Kiezblocks haben. Wir haben bitte. Das werden wir auf jeden Fall haben. Die werden in den Städten, kann ich mir vorstellen, dass der Kampf quasi um die Autofreiheit radikaler, also nicht radikaler im Sinne von Terrorismus oder sowas, aber härter geführt wird, weil eine Zunahme der Pkw-Zulassung, wie wir ja erleben, das führt ja zu noch mehr Verstopfung. Also das Problem, also es wird ja immer noch schlimmer. In dem Moment, wo du nichts tust, wird es nur schlimmer. Und da im Moment nicht so wahnsinnig viel unternommen wird, also Wissing sagt zwar Fahrradland, aber das reicht noch lange nicht, damit es auch tatsächlich umgesetzt wird. Ich denke manchmal, dass wir sowas brauchen wie das 9-Euro-Ticket. Wenn wir noch so ein Ding hätten, wenn wir das noch hinkriegen in den nächsten Jahren, Das ist ja quasi eine spontane Idee, die irgendwo in der Regierung aufgeploppt ist. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir das 3 Monate lang. Und alle, ich auch, habe gesagt, also 3 Monate bringt nichts, komm, was soll das? Warum nicht gleich kostenlos und so weiter?
Und dann war Raunhild nur noch mit ihrem Faltrad im Zug unterwegs.
Genau, so sieht es nämlich aus. Also ich habe das genossen und alle haben das genossen. Und auch wenn es voll war, hat man mit den Leuten geredet. Und natürlich ist es nervig, aber es ist immer nervig, wenn man mit vielen Menschen zusammen sein. Das kann nicht gut gehen. Also es gibt immer Interessenskonflikte und das ist auch okay. Aber dieses Erlebnis, dass Mobilität so anders sein kann, das sind so diese Gamechanger, die so wichtig sind.
Dann hoffen wir, dass da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was kommt und mehr passiert in den nächsten 5 Jahren, als du dir jetzt vorstellen kannst.
Ja, ich kann mir schon vorstellen. Wir haben ja auch gerade, eine Schulkampagne gestartet. Wir nennen das Schulzonen. Wir wollen 100 Schulzonen in Berlin haben, also autofreie Bereiche vor den Schulen. Nicht nur morgens und nachmittags, sondern den ganzen Tag während des Schulbetriebs, damit die Kinder tatsächlich Raum zurückbekommen in der Stadt. Es ist, wir haben in den Städten, schenken wir den Autos mehr Platz als den Kindern, das wollen wir umdrehen. Nur vor den Schulen. nichts mehr. Und um 16 Uhr können die auch hin und können die Autos wieder rein. 16, 17
Verrückt,
Uhr.
Wenn man überlegt, gell? Also jetzt zum Beispiel auch mit Skateparks oder wie Kinder dafür kämpfen müssen, wo sie abgeschoben werden, wo es dann heißt, ja. Nein, eure Roller sind zu laut.
Genau.
Zum Beispiel.
Ja. Und da ist Drama. Es natürlich, das wird nicht alles nicht schnell gehen, aber ich gehe zum Beispiel davon aus, dass wir in 5 Jahren da durchaus viele Schulen haben, die vor denen tatsächlich tagsüber autofrei sind, vielleicht eingebettet in einen Kiezblock, wo also der Durchgangsverkehr auch rund um die Uhr nicht mehr fließt. Und dann ist es groß, also da müssen wir gucken, wie viel wir schaffen, da wirklich uns den Raum zurückzuerobern und den zu nutzen. Also man sieht es ja schon jetzt, es gibt ja kaum ein Baum in Berlin, auf der Straße, wo die Leute nicht drumherum irgendwelche Sachen angepflanzt haben. Das ist ja auch, es ist klein, klein, aber man merkt, der Druck, diesen Raum zurückzugewinnen und damit was zu machen, was anderes ist, als das Blech da abzustellen, der ist riesig.
Mhm. Ja, und die Inspiration ist endlich da, also dieses Machbarkeit. Genau. Schau mal, es ist tatsächlich machbar. Bei uns ist es mit den Schanigärten in München, das war für uns ein wahnsinniger Gewinn in der Corona-Zeit. Das ist wunderschön. Die Menschen in München sind sowieso schon sehr, sehr viel draußen und jetzt aber auch eben einfach so vor der Haustür. Und das Bewusstsein ist da, wie viel schöner kann die Stadt eigentlich sein. Und das ist so ein Anstoß, der gegeben ist, glaube ich, und der sich jetzt langsam in Fahrt setzt. Kommen wir zu unseren kurzen letzten Fragen. Raunin, was ärgert dich aktuell besonders?
Oh Gott. Ich bin ja Profi-Ärgerin.
Von dem, was du jetzt gerade... Eine Kleinigkeit.
Falschparker.
Okay, das nehme ich dir ab und es ist ein zeitloses Ärgernis. Was macht dir aktuell besonders Freude?
Mir macht unglaublich viel Freude zu sehen, wie viele Menschen mit dem Radfahren in Berlin trotz einer uralten, kreuzgefährlichen Infrastruktur. Es ist manchmal so, wenn ich morgens losfahre, dass ich nicht über die grüne Ampel komme, weil wegen dem Rückstau quasi.
Rückstau.
Ja, auf dem 80 Zentimeter breiten Radweg. Aber es macht mir unglaublich viel Freude zu sehen, dass die Leute sich quasi den Raum zurückerobern, auch wenn das, manchmal fragt man sich, dass sie sich alle trauen, das wirklich zu tun, aber man fühlt sich natürlich immer besser im Pulk, dann geht das. Und an manchen Stellen kriegen wir ja tatsächlich auch Verbesserungen, aber das freut mich, dass das tatsächlich so ist, dass die Menschen gemerkt haben, ach, das ist so toll, morgens vor allem, vor der Arbeit, vor dem Studium, vor der Schule, mich kurz mal zu bewegen, kurz mal den Puls hochzukriegen. Man fühlt sich so, so viel besser im Tag hinein. Und das macht mich wirklich Freude, wenn ich dies
sehe. Man ist schneller.
Ja, schnell, sowieso.
Schneller, schöner, flexibler. Man sieht was, man kann Menschen grüßen und auch andere schimpfen. Aber es ist nicht dieses Abgeschlossene. Ich glaube, auch dieser Kontakt zwischen den Menschen, der ja nicht gegeben ist, wenn man im Auto sitzt, der beraubt uns sehr viel Menschlichkeit und würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn wir da wieder mehr miteinander in Kontakt treten. Ja. Raunhild, ganz herzlichen Dank, nicht nur für das Gespräch, sondern auch für dein Engagement, für euer Engagement. Auch schöne Grüße ans Team.
Mache ich, gerne.
Und recherchiert gerne ganz viel weiter. Wirklich, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche spannenden Typen, schubst die gerne zu uns rüber. Wir sind immer, immer auf der Suche.
Ja, klar.
Und vielleicht auch umgekehrt, wenn ich auf spannende Sachen treffe. Ja. Wir können uns da gerne austauschen.
Sehr gerne.
Ja. Super. Und natürlich auch alle ZuhörerInnen aufgefordert, spannende Themen, Ideen einzuschicken. Wenn ihr Schüler, Jugendliche, Lehrer, Sonstiges seid, könnt ihr auch an die Raunhild und das Changing Cities Team euch wenden, wie die das in Berlin machen. Und generelles Feedback immer gerne an podcast@nimsrad.de. Findet die Adresse dann auch in den Shownotes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und nehmt viel das Rad.